Im Rahmen der Verleihung des Deutschen Filmpreises hatten wir die Möglichkeit, mit dem Filmproduzenten des vierfach nominierten Films Sonne und Beton zu sprechen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Felix Lobrecht. Die Verleihung des Deutschen Filmpreises könnt ihr euch am 12. Mai ab 19 Uhr live in der ZDF-Mediathek sowie ab 23.30 Uhr auf ZDF anschauen. Herzlich willkommen im Fliegenden Lehrerzimmer. Wie nicht immer, heute nur mit eurer Lieblingskollegin, Lieblingslehrerin, Frau K. Denn Herr Zimt steht noch am Kopierer an. Aber wenn ich mich hier so umschaue, dann sehe ich ein neues Gesicht. Vielleicht kommst du mal nach vorne und stellst dich kurz vor.
Muss das jetzt sein? Okay.
Bitte, komm.
Gut, ne? Na gut.
Das ist uns ein bisschen unhöflich, wollen wir jetzt deinen Namen wissen. Ne? Komm mal nach vorne.
Gut, also, na dann legen wir los. Fabian Gasmier heiße ich. Gehe seit 25 Jahren eigentlich nicht mehr in die Schule, aber es ist schön, sich mal wieder so zu fühlen. Und wenn einen dann all die Leute so anschauen, dann muss man irgendwie sagen, wer man ist. Ne? Also ich bin in Kiel auf die Waldorfschule gegangen, so einer. Und hab mich dann so abgesondert aufs Gymnasium mit meinem besten Freund, weil wir uns geschworen haben, dass wir was aus unserem Leben machen und haben dann ein gymnasiales Abitur abgelegt. Mhm. Und nach dem gymnasialen Abitur habe ich mir vorgenommen, ich werde Filmproduzent. Mein bester Freund, immer noch bester Freund, hat gesagt, er wird Journalist. Und dann sind wir so durch die Praktika-Hölle der Nullerjahre. Mhm. Und ich bin dann nach Babelsberg zum Studieren gegangen. Mein bester Freund hat Politik studiert. Und mein Ziel war, Filmproduzent zu werden die ganze Zeit. Und habe dann so Kurzfilme gemacht, Dokumentarfilme. Und habe mich in Deutschland umgeschaut und war mir nicht so komplett sicher, wo hier mein Platz ist. Und habe mich dann erstmal Richtung internationales Kino orientiert. Und habe ganz viel französischsprachige Filme, dänischsprachige Filme, englischsprachige Filme gemacht und war immer der kleine Juniorpartner aus Deutschland bei sehr großen internationalen Filmen. Mhm. Also was man vielleicht kennen könnte, wäre Personal Shopper mit der Kristen Stewart oder Annette von Leos Carax, Nuri Bilge Ceylan, ein ganz toller türkischer Kollege. So wirklich so Grand Dames und Grand Messieurs des internationalen Kinos, denen ich sozusagen aus Deutschland heraus geholfen habe, aber der Plan war auch immer, irgendwann inhaltlich nach Deutschland zurückzukommen. Mhm. Und dann habe ich geschaut, wer so die spannendsten Handschriften hat in Deutschland im Bereich Regie und noch keine eigene Firma hat. Weil viele tolle Regisseure, Tom Tikwa hat eine eigene Firma, Maren Ader hat eine eigene Firma und Fatih Akin hat eine eigene Firma. Viele, die man so kennt, die produzieren sich selber und bin dann aber fündig geworden mit drei ganz wunderbaren Kollegen und Kolleginnen. Das ist einmal der Erik Schmidt, der Cleo gemacht hat, mit mir zusammen Julia von Heinz, die dann auch unseren ersten Kinofilm Und morgen die ganze Welt mit uns produziert hat und den sie inszeniert hat, der unser erster Film war, und David Vnint, der unseren zweiten Film Sonne und Beton inszeniert hat. Mhm. Und jetzt sind wir gerade dabei, unseren dritten Film zu drehen. Morgen geht's wieder zurück ans Set. Das ist wieder Julia von Heinz, eine Lilly Brett-Verfilmung von Too Many Men, ein großer internationaler Roman, den wir auf Englisch gerade hier mit internationalem Cast drehen. Das ist so in a nutshell, das ist so das, was ich so gemacht habe die letzte Zeit. Schön. Mein bester Freund ist Journalist geworden und ist jetzt Chefredakteur vom Handelsblatt. Der hat es geschafft im Gegensatz zu mir. Ja, genau.
Okay, wenn du bei uns in der Klasse bist, wirst du es auch schaffen, ne? Haben wir keine Angst. Aber um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, du hast ja schon viel über dein Leben erzählt, würde ich dir gerne jetzt so ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen und du antwortest ohne Begründung einfach, für was du dich entscheidest. Vielleicht hake ich doch nochmal nach einer Begründung nach.
Okay.
Entweder-Oder. Also es geht grob um Sonne und Beton, ne? Das haben wir jetzt schon erfahren. Hip-Hop oder Reggaeton?
Hip-Hop.
Gut. Die Sekte, Sido oder Bushido?
Bushido.
Aha. Würde ich gerne ein Weilchen dranhängen, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal später drauf zu sprechen.
Reebok. Das ist musikalisch besser. Ich finde Sekte und Sido finde ich viel, viel cooler.
Ja.
So, aber musikalisch ist Bushido meistens ein Tick besser.
Ja, Qualität.
Ja. Mhm. Also ich hab lange Geige gespielt, so einer bin ich. Und für mich ist quasi die musikalische Qualität wichtiger als das Image.
Ja, okay, gut, egal. Reebok Classic oder Air Max?
Reebok Classic.
Mhm. Berentzen oder Kleiner Feigling?
Berentzen.
Nachgeben oder nachtreten?
Nachgeben.
Okay, Vielen Dank, Fabian. Jetzt wissen wir alles, was wir wissen müssen über dich. Wir machen hier ja auch so ein bisschen Service. Deswegen stelle ich dir im Laufe dieses Gesprächs auch so ganz typische Schulaufgaben. Und ich gehe davon aus, als Lehrerin, dass Schülerinnen bald Sonne und Beton im Film in der Schule schauen müssen und auch analysieren müssen.
Ah,
und das
okay.
ist halt, wir bereiten so einen kleinen auditiven Spickzettel jetzt hier mit dir zusammen vor, weil wenn die Lehrerin dann sagt, nee, es ist aber so und so, ist falsch interpretiert, können sich die Schülerinnen dann auf deine Aussage berufen, ne,
okay.
als Filmproduzent.
Das ist spannend, weil in der Tat haben wir ganz viele Zuschriften bekommen. Von Lehrern und Lehrerinnen,
ja.
aber auch von Schülern. Und ich glaube, die mir am meisten das Herz gebrochen hat, war eine Lehrerin, die /Sozialarbeiterin, die in einem Kinderheim für junge Frauen, ältere Kinder irgendwie, für sozial extrem schwierige, also schwieriger Background Mädchen verantwortlich war, die geschrieben hat, dass sie mit ihren Mädchen, mit ihren Schützlingen da drin war und die alle mit Tränen in den Augen da rausgekommen sind und gesagt haben, genau so ist das Leben, genauso sexistisch, rassistisch und scheiße. Und endlich wurde das mal nicht so weggelächelt auf der einen Seite und irgendwie so fuck you Goethe-mäßig, irgendwie durch den Kakao gezogen mit so einem Blick von oben auf Leute, sondern auf Augenhöhe erzählt zum einen. Und zum anderen aber da trotzdem nicht als so ein Sozialdrama, auch wieder so ein bildungsbürgerlicher Blick auf schlimme Zustände, sondern auf Augenhöhe. Und die haben uns so eine herzzerreißend wunderschöne Nachricht geschrieben. Und wir haben das mit großer Freude wahrgenommen, weil wir haben so einen politischen Anspruch an den Film gehabt, dass wir auch von der Ungleichheit in der Bevölkerung sprechen wollen. Und ich komme selber aus finanziell extrem unterprivilegiertem Hause, aber bei uns standen immer Bücher im Regal. Es war immer irgendwie klar, so ein Abitur kann man mal machen. Aber ich habe viele, viele Leute auch gerade bei diesem Dreh kennengelernt, wo das so ein Riesenschritt raus war, auch gegen die erbittertsten Widerstände der Familie, irgendwie bestimmte Wege einzuschlagen. Und am Ende sagt ja ein Charakter ganz lapidar, lass uns einfach das scheiß Abitur machen. Wir wollten so etwas mit reinbringen, ohne dass wir den Zeigefinger erheben. Ich hoffe, das ist uns geglückt. Aber
das ist euch mehr als geglückt. Und deswegen finde ich es auch immer ganz witzig, dass die Leute sich, und das ist auch Thema bei uns an der Schule, sich über die Sprache so echauffieren. Ne? Aber es ist ja halt einfach unfassbar authentisch, dieser Film. Aber lass uns noch nicht so weit.
Ja.
So, erste Frage.
Ja.
Wer sind die Protagonisten des Films und in welchen Verhältnissen stehen sie zueinander? Und gibt es Konflikte zwischen den Figuren, die wichtig für die Handlung sind? Wenn ja, welche?
Oh Gott, jetzt Filmanalyse oder was? Ich dachte, das
ist kurz. Du darfst ja auch nicht so viel spoilern, ne? Aber
gut.
Vielleicht erklärst du kurz, wer die vier.
Unser Held ist Lukas, der echt ein Problem hat, weil er Leuten Geld schuldet, denen man kein Geld schulden möchte. Und mit seinen besten Kumpels, Gino und der neu in die Klasse gekommene Sanchez, möchte er gemeinsam mit Julius, der immer so ein bisschen nervt, dieses Problem abstellen. Und dafür haben die einen Plan, der nicht sehr clever ist. Geheime Hauptdarstellerin, Tata, ist die Gropius-Stadt, die wir sehr in Szene gesetzt haben in diesem Film. Geheime Hauptdarstellerin.
Da würde ich nachher auch nochmal extra drauf zu sprechen kommen. Okay, gibt es Wendepunkte, die Sie identifizieren können in diesem Film? Und bekommt die Handlung dadurch eine neue Richtung?
Alle Dinge, die passieren in diesem Film, sind ein zwingendes Resultat dessen, was vorher passiert ist. Ganz am Anfang kommt unser Held nicht in die Schule rein, weil er denkt, seinen Schulausweis vergessen zu haben. Ganz am Ende kommt raus, das war gar nicht so, den hat ihm jemand weggenommen. Weil er nicht in die Schule gehen kann, geht er schwänzend an einen anderen Ort, bekommt dort Probleme. Weil er diese Probleme hat, versucht er sie zu lösen. Die Art und Weise, wie er versucht, sie zu lösen, bringt ihm noch viel schlimmere Probleme. Und ganz am Ende steht alles für ihn und seine Freunde auf dem Spiel. Und er muss über sich selbst hinausgehen, um dann mit dem, was er gelernt hat, sozusagen das Problem abzuwenden. Und es ist ein Coming-of-Age-Film, um sozusagen auch als Mensch gewachsen zu sein. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert.
Ich glaube nicht, nee. Mit welchen Charaktereigenschaften lassen sich die vier Jungs beschreiben? Und mit welcher dieser vier Figuren würdest du dich am ehesten identifizieren?
Gott, ich hatte in Deutsch wirklich eine 2 minus 3 plus. Und das in Hamburg, also das ist in Bayern, glaube ich, eine 4.
Eine 5 oder so?
Eine 5, ja. So, deswegen, Gott, Charaktereigenschaften. Also Lukas ist schüchtern, introvertiert, um Liebe bemüht. Mhm. Vincent Wiemer, großschnäuzig, breitbeinig, Unsicherheit überspielend. Raphael, der den Gino gespielt hat, ist zu Hause das Opfer, der am Ende entscheidet, nicht mehr das Opfer sein zu wollen und zu einer sehr fragwürdigen Sache sich entscheidet. Mhm. Und unser Sanchez ist everybody's darling. Ich glaube, das könnte der neue Elias Mbarek werden. Das ist ein sehr witziger, attraktiver, schlauer, toller Kollege, der das erste Mal vor der Kamera gestanden hat.
Und der ist so, er nicht bei Fuck You Goethe mitspielt, ist
wird er nicht machen. Gut. Er ruft mich jetzt immer an, soll ich das
Elias
machen?
Elias Mbarek vielleicht auch nicht so ein guter.
Ja. Er hat schon einiges jetzt auch abgesagt. Ich habe ihm auch gesagt, du fängst jetzt nicht an, das zu machen, was im deutschen Fernsehen immer gemacht wird. Ja. Den Dealer spielen oder all diese Dinge.
Die Quote, davon muss er nicht herhalten.
Nee, genau. Und dann habe ich ihm gesagt, du kannst gern den Astrophysiker spielen, aber nicht den Dealer, das machst du nicht. Ja. Das hat er mir versprochen.
Sehr schön, sehr schön. Ich möchte noch mal gerne den Namen einfach nennen, der Vollständigkeit halber. Der Lukas wird von Levi Arkos, ich hoffe, ich spreche es richtig ausgespielt. Und bis auf den Julius, der den Julius spielt, sind keiner der Hauptdarsteller Schauspieler oder haben auch gar keine schauspielerische Erfahrung. Die wurden halt von der Straße weggecastet.
Der den Julius gespielt hat, der hatte auch ein bisschen Theater gespielt. Der hatte jetzt aber noch nicht vor der Kamera gestanden.
Ah ja, okay, das war alles Theater.
Das waren alles Debütanten vor der Kamera.
Mhm. Welche Unterschiede gibt es in der Arbeit mit jugendlichen Schauspielerinnen und mit erwachsenen Schauspielerinnen und mit wem arbeitest du lieber?
Oh Gott, das ist kein Entweder-Oder. Auch wenn ich in der Schule mich vielleicht festlegen muss, aber es hat beides seine gigantischen Vor- und Nachteile. Was toll war, war, dass unser Regisseur David Nennt sich wirklich 5000 Jugendliche angeschaut hat.
Die haben Schulen besucht, ne? Die waren im Park.
Und es war Pandemiezeit, also das war dann auch nicht so einfach. Und wenn dann so ein mittelalter Herr in der Schule rumläuft und Leute anspricht, da wusste der Schulleiter oder die Schulleiterin natürlich Bescheid, aber vielleicht nicht jeder Kollege und dachte dann auch, was ist das denn jetzt? Ja, und am Ende hat man uns aber gelassen. Und David hat dann mit den Jungs wirklich Monate vorher, Wochen vorher angefangen, wirklich so eine Art Freundschaftsbuilding zu machen, weil die müssen uns natürlich ganz authentisch erzählen, dass sie beste Freunde sind.
Aber der Lukas in dem Film und der Gino, sind die auch in echt befreundet oder kennen
jetzt
sie sich wirklich?
Schon. Die kannten sich vorher nicht, haben sich aber, das war Liebe auf den ersten Blick zwischen den beiden.
So eine Bindung. Also
und die sind so toll miteinander. Ja, ja. Die sind alle ganz extrem zusammengewachsen. Aber David ist dann mit denen auf Radtour vorher gefahren, ganze Wochenenden weggefahren. Da haben die dann Marshmallows ins Lagerfeuer gehalten und haben wirklich Zeit miteinander verbracht, weil am Ende war das Ziel, dass sie das nicht spielen. Freundschaft kann man nicht spielen, wirklich. Mm. Zumindest nicht, wenn man nicht ein sensationell und 20 Jahre erfahrener Schauspieler oder Schauspielerin ist. Und deswegen musste diese Freundschaft einfach wirklich schon da sein. Und damit die dann, normalerweise würde ich einen Film so machen, dass ich sozusagen nach Logik, was wirtschaftlich am meisten Sinn macht, drehe. Sprich, wir haben einige Szenen, die in der Schule spielen. Mm. Normalerweise würde ich alle Szenen, die in der Schule spielen, hintereinander wegdrehen. Ja. Dann würde ich alles, was in dem Park spielt, hintereinander wegdrehen, obwohl es vielleicht am ersten Spieltag in der Mitte und am Ende des Films ist. Mhm. Wir haben das nicht gemacht. Wir sind ein- und ausgezogen. Wir haben wirklich angefangen mit dieser Szene vorm Döner-Kebab, wo sie sagen, lass mal Schule schwänzen, lass mal Gras kaufen gehen im Park. Mhm. Sind dann in die Schule eingezogen, wieder ausgezogen, eingezogen, ausgezogen. Also hier Shoutout an die Grundschule in Neukölln. Danke, dass ihr... Wir haben alles an Originalschauplätzen gedreht und das kann man auch alles ablaufen.
Darf man sagen, welche Grundschule das ist?
Ja, ne? Ja, darf man, aber komme ich jetzt gerade nicht drauf. Okay, egal. Aber eine schöne Grundschule. Die Grundschule da zwischen den Hochhäusern, genau. Ich würde hinfinden, aber den Namen, so wie die so heißen.
Du hast ja eben schon erwähnt, sozusagen der fünfte Hauptdarsteller des Films ist die Gropiusstadt. Ne? Das ist ein Bezirk in Berlin für die Leute, die damit jetzt vielleicht nichts anfangen können, weil das ist wirklich fast Brandenburg, ist am Rande. Dazu eine Frage, wie sind die Dreharbeiten von den Bewohnerinnen der Gropiusstadt aufgenommen worden, gerade von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die dort leben? War das okay für die und sind sie stolz oder hat sie das gestört, dass sie ihren direkten Lebensraum als Leinwand, als Kulisse benutzt hat? Wie sind da die Reaktionen gewesen?
Unterschiedlichst. Also wir haben ja den Felix Lobrecht sehr intensiv im Prozess des Machens dabei gehabt. Der hat ja da auch einen recht erfolgreichen Podcast und der hat da selber gelebt und konnte das sehr authentisch aufschreiben und davon erzählen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir einen Film mit der Gropiusstadt, für die Gropiusstadt mit Leuten der Gropiusstadt machen. Mhm. Und unser Hauptdarsteller, der den Lukas gespielt hat, Levi, ja,
der lebt dort.
Der kommt aus Neukölln-Britz, das ist zwei, drei U-Bahn-Stationen von da entfernt. Der hat auch wirklich viele, auch ganz berührende Parallelen zur Biografie von unserem Lukas. Mhm. Also der ist auch nur mit seinem Vater groß geworden, mit seinen Geschwistern.
Wie auch Felix Lobrecht.
Wie auch Felix Lobrecht und wie auch die Hauptfigur Lukas in unserem Film. Das heißt, er konnte das, der hat es gespürt, der weiß, wie das
unfassbar
ist.
Unfassbar krass, ja.
Genau.
Das war herzzerreißend.
Sehr bewegend. Ja. Da saßen wir alle teilweise mit feuchten Augen vor dem Monitor, wenn er einfach das gespielt hat, was im Drehbuch stand. Wir hatten hunderte von Komparsinnen und Komparsen aus der Gropiusstadt. Mhm. Es gibt so eine Szene, die in einer Aula spielt. Da hatten wir 150, 170 Komparsen an dem Tag, die alle doppelt PCR getestet.
Oh Gott, ja.
Und also man sagt ja nicht mehr Problemschule oder Brennpunktschule, man sagt jetzt irgendwas anderes, habe ich letztens in der Zeit gelesen.
Ja.
Aber das, was man jetzt halt sagt, so eine Schule war das und auch die Komparsen hatten das als Background. Und ich weiß nicht, es hören ja vielleicht auch Lehrer diesen Podcast.
Viele?
170 Leute in den Sommerferien dazu zu kriegen, dass sie sich zweimal PCR testen lassen.
Ja.
Morgens um 8 oder 9 während der Sommerferien, um dann rechtzeitig an einem Ort zu sein, um dann auf das Jahr 2003 umrasiert, umgedresst und umgezogen zu werden. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Sackflöhe war?
Ja.
Und es war eine Klassenfahrt mit 170 Leuten.
Ja.
Die fanden das aber alle sehr cool, die waren sehr, sehr stolz drauf. Und die haben auch gemerkt, dass wir wirklich ein Anliegen hatten, authentisch davon zu erzählen.
Ja.
Die negativsten Meinungen und Stimmungen kamen von den Leuten, die das einfach genervt hat, dass wir wochenlang in einer Straße alle Parkplätze blockiert haben. Weil wir kommen dann halt mit unseren ganzen Licht-LKWs, Tontransportern und Kameratransportwagen, Catering und die Parkplätze, das hat die Leute wirklich zur Weißglut gebracht. Wir haben dann aber, um Danke zu sagen, in der Gropiusstadt unsere Deutschlandpremiere gefeiert. Nach unserer Berlinale-Screening sind wir dann da in das Multiplex-Kino und haben irgendwie den Stadtteil eingeladen. Das war sehr herzlich und sehr nett. Und ich glaube, heute sind die da sehr stolz. Und ich habe gehört, dass Sonne und Beton in dem UCI Gropiusstadt, in den Gropius-Passagen, als Dauerfilm jetzt für immer da laufen soll.
Finde ich schön. Finde ich sehr, sehr schön. Finde ich sehr großartig.
Und die waren wohl auch ausverkauft, wochenlang. Und immer noch.
Ja. Nächste Frage. Du hast ja eben schon so angedeutet, dass das für den Lukas auch nicht so ganz leicht war, das manchmal zu spielen, weil es halt sehr nah an seiner eigenen Lebensrealität dran war. Und dadurch lebt der Film auch. Der ist ja halt wirklich unfassbar authentisch.
Danke.
Und ich habe, und wir können, es auch kein Geheimnis, oder alle Leute, die darüber sprechen, über den Film, die sind recht schockiert über die Brutalität, ne? Über diese rohe Gewalt und so weiter, die zu sehen ist. Und ich hatte in der Szene, wo die vier Jungs sind es ja mit freiem Oberkörper auf der Couch sitzen und kiffen, hatte ich die Assoziation zu dem Film Kids von 1995 von Larry Clark.
Ja.
So, und ist das eine kleine Hommage? Ist das eine Referenz gewesen oder ist das Zufall? Das ist die erste Frage dazu.
Ja, also spannend, weil natürlich, also das drängt sich total auf, es ist sehr dicht dran.
Ja.
Diese Szene stand so, aber nicht direkt im Drehbuch. Da stand einfach nur drin, die Jungs glühen vor.
Ja.
Und die haben dann natürlich keinen Alkohol von uns bekommen, die sind minderjährig, aber die haben sich so in diese Stimmung reinversetzt, dass die jetzt gleich losziehen und Mädels klären und haben dann da wirklich getanzt und gemacht und unsere wunderbare Kamerafrau ist wirklich dokumentarisch Mini-Team sozusagen in dieser Wohnung mit denen in dieser Feierlichkeit dabei gewesen und am Ende haben wir halt einfach mitgedreht, was die gemacht haben und die haben halt am Ende so geschwitzt und sich die T-Shirts ausgezogen, dass es quasi zu dieser Szene gekommen ist, ohne dass sie so richtig als Hommage geplant gewesen wäre.
Ja.
Aber manche haben uns dann irgendwie so vorgeworfen, wir würden Copycat sein. Natürlich wären wir, wenn Leute, die eine Hommage an einen wunderbaren Film, den ich damals im Kino gesehen habe, der mich sehr beeindruckt hat.
Also nicht im Kino, aber
wäre das eine Hommage gewesen, weil man zitiert natürlich gerne die großen Vorbilder, aber es ist eher ein bisschen zufällig dazu gekommen.
Ah ja, okay. Und man weiß ja nun auch, also ich hatte gleich diese Assoziation und man weiß ja nun auch, das sind auch vier, glaube ich, oder vier oder fünf, ein paar mehr Hauptdarsteller und nicht alle leben noch. Ne? Also das waren ja auch Schauspieler, die von der Straße weggecastet wurden und dieser Film ist ja halt auch total authentisch. Meine Frage, wurden die Jugendlichen während des Drehs irgendwie besonders betreut oder gab es irgendwie Gespräche mit denen? Du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind darauf eingegangen, dass wir mit Jugendlichen drehen, indem wir eben nicht jetzt die ständig alles in der Schule auf einmal gedreht haben, mhm. sondern wirklich diese Reihenfolge halt eingehalten haben. Gab es da irgendwie eine Art von Betreuung für die? Oder weil es ist ja, glaube ich, auch nicht für die leicht, gerade in der Pubertät jetzt auch so einen Hype zu haben mhm. und mit so einem Film berühmt zu werden. Wie geht's jetzt mit denen weiter? Du hast es ja vorhin schon auch schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Also Frage, Frage, besondere Betreuung oder ein besonderes Auge auf die mentale Gesundheit der Jungs? Und wie geht's mit denen weiter? Was steht da in diesen, bei denen vielleicht noch in den Startlöchern an Projekten?
Ja, unbedingt Betreuung. Und ich habe das so ein bisschen zur Chefsache gemacht und habe mich da ein bisschen selber drum gekümmert. Ich habe einen Sohn, der ist 15 und mhm. den war selber nicht klar, als ich sie angerufen habe, hey, ihr habt die Rolle, mhm. Was das ein, zwei Jahre später bedeutet, wenn mhm, so ein Film klar. rauskommt. Ja. Aber David hat eine Jella Hase das erste Mal größer besetzt. Er hat den Oliver Masucci damals als Hitler mhm. das erste Mal vor die Kamera geholt. Mhm. Er hat Carla Juri für Feuchtgebiete das erste Mal besetzt. Und mhm. all diese Leute sind heute internationale und nationale Superstars.
Okay.
Das heißt, ja. mir war klar, bei einigen von denen könnte das der Startschuss für eine Riesenkarriere sein. Deswegen habe ich mir von allen versprechen lassen, dass sie ihr Abi machen. Mhm. Ich habe gesagt, ich rede nie wieder ein Wort mit denen, mhm. wenn sie jetzt ihr Abitur nicht machen. Es mhm. war auch so klar, dass sie dann kurz vorm Abi stehen, wenn der Film rauskommt. Mhm. Ich habe allen gesagt, wenn einer von euch hier mit irgendeinem arroganten Verhalten auffallen sollte, wenn der rauskommt, rede ich auch nie wieder ein Wort mit denen.
Ja.
Habe ihnen dann erzählt von wirklich internationalen Topstars.
Ja.
Also Kristen Stewart oder gerade, ich drehe gerade einen Film mit Stephen Fry und gesagt, das sind die herzlichsten, umgänglichsten, nettesten, bescheidensten Menschen. Mhm. Nur Leute, die unsicher sind, werden dann Arschlöcher und ihr seid nicht unsicher, ihr seid tolle, feine Kerls, bleibt das bitte. Das haben die sich sehr zu Herzen genommen. Und ich habe ihnen auch gesagt, wir hauen dieses Geld jetzt nicht für Blödsinn auf den Kopf. Wir kaufen uns jetzt keine Vespas, Mofas oder sonstige Dinge. Mhm. Und habe versucht, die da auch so ein bisschen zu coachen. Und die haben sich das auch alles irgendwie von mir angehört. Die haben mich irgendwie für voll genommen
ja.
und vielleicht, weil ich selber irgendwie...
Du bist selber einfach ein sympathischer Typ, kann ich ja jetzt einfach so sagen. Ne?
Das ist nett. Danke. Das ist das erste Mal, dass ich von einer Lehrerin, glaube ich, höre, dass ich ein sympathischer Typ bin. Danke.
Ja, die sind mit Komplimenten manchmal ein bisschen...
Ich glaube, ich war nicht immer ein einfacher Schüler.
Ich auch nicht. Ich war nee. Einer. Ich war, aber okay, wenn das Mikrofon aus ist...
Gut.
Film im Unterricht, das ist ja auch etwas, was unsere Hörerinnen, die viele Lehrerinnen sind, sind immer so eine Grauzone. Ne? Also wir dürfen ja eigentlich nicht eine DVD in den Videowagen schieben, sondern müssten ja, weil es ja eine öffentliche Vorstellung ist, ja keine private Sache.
Ja.
Und ich möchte dich fragen, ob ich persönlich von dir das Go, die Erlaubnis bekomme, den Film in der Schule zu zeigen, wenn man den irgendwie streamen kann oder nicht. Ist eine kleine Scherzfrage, ne? Aber das ist Lehrer, was Lehrer, die stehen immer so mit einem Fuß so ein bisschen irgendwie im Knast oder in der Verschuldung. Aber was soll man machen? Oder hast du vielleicht eine Idee, wie man das lösen könnte?
Ich glaube, dass es total günstige Preise gibt, um die Filme wirklich im Kino zu schauen. Und wir machen die Filme ja wirklich für die große Leinwand.
Ja.
Ich würde mich wirklich freuen, ich hatte das selber nie, doch ich glaube Schindlers Liste, den habe ich auf großer Leinwand gesehen, der hat mich hart beeindruckt. Und ich bin froh, dass ich den nicht irgendwo auf DVD gesehen habe.
Ja.
Und ich glaube, auch so ein Film wie Sonne und Beton, der ist schon sehr haptisch und nimmt einen sehr mit.
Ja.
Ich würde mich wirklich sehr freuen, ich glaube es kostet 2-3 Euro pro Karte.
Schulkino,
ich glaub, für, genau, Schulkino.
Ja.
Und ich glaube, dass Schulen, die sich das nicht so richtig leisten können, selbst das... dass es dafür, glaube ich, auch noch die Möglichkeit von Zuschüssen gibt. Und wenn es die nicht gibt, dann schreibe ich gerne nochmal einen Brief an BKM oder an die Kultusministerkonferenz oder wie auch immer. Also ich muss damit auch nichts verdienen. Ich finde es nur schön, wenn der auf der großen Leinwand geguckt wird. Und das sollte in meinen Augen eigentlich der Staat, sollte da irgendwie den Nachwuchs, die Jugend ins Kino einladen, so wie das in Frankreich der Fall ist. Da geht man ganz regelmäßig ins Kino. Und das ist nicht so ein Parken... oh, das ist die letzte Stunde vor den Sommerferien und jetzt haben wir alle keinen Bock und gucken Film. Sondern ich habe mit 11-jährigen Leuten aus Frankreich interessante Diskussionen zu Fritz Langs Oeuvre gehabt und zu seiner Ästhetik, die sich über die verschiedenen Filme gewandelt hat. Ich hatte von Fritz Lang genau einen Film gesehen und dieser 11-jährige, 9-mal kluge junge Franzose war mir so dermaßen voraus in der deutschen Filmästhetik. Der hatte auch mehr Billy Wilder Filme gesehen. Und in Frankreich ist halt Film Kunst, die siebte Kunst, während es in Deutschland irgendwo so zwischen Jahrmarkt und Rummelbude Zirkus angelegt ist. Man geht dann entweder in die Oper oder ins Theater oder man macht halt irgendwie so Popcorn und guckt irgendwie Marvel. Dass Film aber wirklich eine wunderbar spannende Kunstform ist, wo man von der Musik über Bildästhetik, über das Erzählen, über das Schauspiel eigentlich alle Künste unter einem Dach vereinen kann. Und es gibt extrem sperrige, unangenehme, überraschende, verblüffende Filme. Mhm. Jetzt hier ein kleines Plädoyer darauf. Mhm. Geht mehr ins Kino, ja, und geht in die unbequemen Filme und sprecht mit Schülerinnen und Schülern darüber, warum der Film jetzt das mit einem gemacht hat, was er gemacht hat. Weil ich glaube, das ist wirklich toll, da so eine Medienkompetenz mitzugeben. Mhm. Und hier in diesem Film wollten wir darüber sprechen, dass es halt nicht alle irgendwie mit dem goldenen Löffel geboren werden. Und das ist bei mir selber auch so gewesen. Der Löffel war, der war eher verrostet, sehr metallisch und verrostet.
Aus Plastik.
Und du hast vorhin angesprochen, dass diese Gewaltszene am Anfang so kritisiert wurde. Wurde sie mehrfach, aber das sieht man jetzt in einem Podcast nicht. Aber wenn du dir meinen Hinterkopf anguckst, ja, der ist voller Narben.
Ja, von und Lehrern?
Das waren die Eltern, nein. Und das, was dem Luke... Nein.
Okay, nein, ich dachte, nein. Darüber lustig
gemacht. Film. Ja. Familie? Nee, denn ja, ist ja gut.
Ja, genau.
Nee, es war eigentlich die Situation, die unser Lukas in den ersten 10 Minuten erlebt, dass der von 6, 7 Leuten krass aufs Maul kriegt. Und ja, das kenne ich. Und ja, dieses sich verloren fühlen, ja, und dieses überwältigende, wenn Leute diesen Grenzübertritt, dass sie einen mit Fäusten traktieren, wenn das kommt, dann... Das wollten wir 1:1 erzählen und es ist halt einfach leider so. Und dann, ja, das passt vielleicht manchen Leuten nicht, dass eine Gewalterfahrung halt einfach krass ist.
Ja.
Aber die ist krass, ja, und die ist physisch. Und ich weiß aus erster Hand leider, dass das total authentisch ist, was wir da am Anfang erzählen.
Also es gibt auch übrigens eine Platzwunde bei einem Lehrer, aber das guckt den Film so. Meine letzte Frage.
Ja.
Fandest du das Buch besser oder den Film?
Den Film? und Felix hat den Roman irgendwie ein paar Wochen geschrieben.
Hm.
Hat er sehr authentisch und schnoddrig aufgeschrieben. Aber er hat ja auch das Drehbuch geschrieben und hat gemerkt,
ja,
um dann so eine dramaturgische Stringenz reinzukriegen,
ja,
muss man nochmal ganz anders in den Handwerkskasten schauen. Da kann man nicht frei von der Leber wegschreiben. Es geht in einem Roman sehr viel besser. Sondern man muss da bestimmte Regeln kennen, befolgen und beachten.
Mhm.
Und muss sich auch nochmal ganz anders Gedanken machen, wie man Charaktere aufbaut.
Mhm.
Und was bei einem Film dann halt dazukommt, ist wirklich die großartige Tonbearbeitung, für die der Kollege Paul Rischer zu Recht mit der Lola gerade nominiert ist.
Mhm.
Dann aus diesen teilweise fast dokumentarischen Aufnahmen. Wir haben teilweise 12 Minuten durchgedreht, um diese Szenen in den Kasten zu kriegen.
Mhm.
Die richtigen Momente zu finden, die einen dann nachher berühren, begeistern, erschrecken. Das, was das als Schnittleistung ist. Und das, was der David von 5000 Leute Carsten über 59 Tage diesen jugendlichen Cast durch diesen Sommer zu ziehen.
Mhm.
All das ist so in seiner Gesamtheit, finde ich, echt eine starke Leistung von allen Beteiligten gewesen.
Ja.
Und ich ziehe meinen Hut davor.
Ich auch, wirklich.
Danke.
Hast du noch eine Frage an eine Lehrerin? Das machen wir immer so am Ende, wenn wir Gäste haben. Fällt dir spontan was ein, wenn nicht?
Was für einen Film sollte es denn sonst noch mal geben, damit man den gut mit Schülerinnen und Schülern besprechen kann? Gibt es irgendein Thema, zu dem wirklich irgendwie eigentlich filmisch nicht gearbeitet wurde? Hier war es jetzt vielleicht soziale Ungleichheit.
Mhm.
Gibt es irgendein Thema, das unter den Nägeln brennt, wo filmisch...
Ja, Depressionen, mentale Gesundheit, jetzt gerade im Anschluss an die Corona-Zeit, wo Jugendliche ja nun viel vergessen wurden. Auf jeden Fall ist
mega
das ein Thema.
Mega vergessen wurden, ja.
Ich habe auch gerade von dem Radio gehört, dass in Brandenburg auch gerade jetzt Therapieplätze wieder knapp werden und wissen wir alle, brauchen wir nicht drüber reden. Also wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich mir das wünschen. Ganz zum Schluss bewerten wir uns immer. Du darfst mir eine Note geben, ich gebe dir eine Note.
Ich würde dir auf einem die Biene 8,2 geben.
Was ist das?
Das ist auf einer Skala von 10. Die Internet Movie Database.
Mhm.
Ich glaube, Sonne und Beton hat eine 7,8.
Ja. Ja.
Eine 8,2 ist schon richtig gut.
Ich danke dir. Von mir kriegst du eine 1. Eine 1 plus.
Wow.
Damit kann jeder was anfangen.
15 Punkte?
Ja, 15 Punkte.
Okay.
Ich fand den Film großartig. Geht ins Kino nicht mehr.
Doch, läuft im Kino, wird da auch noch bleiben.
Wird da auch noch bleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank und bis bald.
Danke.
Tschüss.
Danke, ciao.
Bose Park Original.